Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir leben in einer Welt des Leidens, der Trübsal, der Probleme, unglaublicher Probleme, wie ich möchte sagen, sie in jüngster Zeit es vorher nicht gegeben hat. Ich spreche natürlich von der Pandemie, aber nicht nur von der Pandemie, auch von den Auswirkungen. Und wie ich sagte, die Welt ist am Leiden. Die Kirche Gottes leidet, viele Mitglieder leiden. Und die Frage, die sich natürlich manche stellen, ist ja, warum? Warum lässt das Gott zu? Wenn wir uns doch bemühen, nach Gottes Willen zu leben, warum müssen wir dann trotzdem leiden? Und einige sind schnell dabei zu sagen, ja, es ist gleichwohl die Konsequenz der Sünde. Man sündigt und dann wird man von Gott bestraft. Natürlich ist es richtig, dass Sünde negative Konsequenzen nach sich zieht. Aber das ist nicht heute der Fokus meiner Predigt. Denn schauen Sie, selbst wenn Sie sündenlos wären, wenn Sie niemals eine Sünde begangen hätten, dann würden Sie gleichwohl leiden müssen. Wussten Sie das? Das mag paradox klingen, widersinnig sein, aber gleichwohl ist das genau das, was uns die Bibel lehrt. Natürlich wissen wir, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Wir wissen aber auch, dass es einen Menschen gegeben hat, der nie gesündigt hat. Und gleichwohl hat er sehr viel Leid ertragen müssen. Und wir werden uns heute anschauen, warum das der Fall ist. Und warum Sie seinem Beispiel folgen müssen. Und warum Sie ebenfalls leiden müssen, um letztendlich in das Reich Gottes gelangen zu können. Fangen wir einmal mit 1. Petrus Kapitel 2 an und schauen wir uns erneut die Tatsache an, dass Jesus Christus, der Gott war, der Mensch wurde, als Mensch gelitten hat, litten oder vielmehr leiden musste, aber niemals gesündigt hat. In 1. Petrus Kapitel 2, angefangen Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Worin bestand das Vorbild? Es war das Vorbild des Leidens, dem wir nachfolgen sollen. Und Petrus fährt fort zu sagen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Also er hat niemals gesündigt. Gleichwohl hat er gelitten. In Johannes Kapitel 8 wird erneut die Tatsache bekräftigt, dass Christus sündenlos war. Johannes Kapitel 8 und Vers 46. Wer unter euch kann mich einer Sünde überführen? Keiner konnte es, weil es gab keine Sünde in seinem Leben. Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Fährt er fort zu fragen. In Johannes Kapitel 7, die Verse 17 und 18. Johannes Kapitel 7 und Vers 17. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, Vers 18, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Er spricht natürlich von sich selbst. Er war von Gott dem Vater gesandt worden. Er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern die Ehre Gottes des Vaters und keine Ungerechtigkeit, keine Sünde war in ihm zu finden. 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5 und schauen wir uns Vers 21 an. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, oder die Gerechtigkeit Gottes. Schauen Sie, er war der Gerechte, aber er hat niemals gesündigt. Und wir sollen ebenfalls gerecht werden, wir sollen die Gerechtigkeit Christi in unserem Leben entwickeln. Wir sollen seinem Beispiel, seinen Fußstapfen folgen. Und dann lesen wir Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4 und in Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also immer wieder lesen wir, dass Christus sündenlos war, dass er niemals gesündigt hat, dass keine Ungerechtigkeit in ihm war, und gleichwohl lesen wir, dass er leiden musste. Warum musste er leiden? Die kurze Antwort ist, um vollkommen, um perfekt, um vollendet zu werden. Die Predigt hat den Titel „Durch Leid vollkommen werden“, oder man kann auch sagen „Vollendung durch Leiden“ oder „Vollkommenheit durch Leiden“. Christus hat uns dies gezeigt. Er hat in seinem eigenen Leben dies erleben müssen und wir müssen ebenfalls seinem Vorbild folgen. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 2 an und Vers 10. Hebräer Kapitel 2 und Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat oder führt, dass er den Anfänger ihrer Rettung oder ihres Heils durch Leiden vollendete. Christus wurde durch Leiden vollendet. Das griechische Wort hier hat die Bedeutung von beenden, komplett oder auch das Endziel erlangen. Es ist ein Prozess. Es geht darum, dass man letztendlich das Endziel des Leidens erlangen soll, nämlich die Errettung, das Heil, die Seligkeit. Hebräer Kapitel 5, angefangen Vers 6. Hebräer Kapitel 5 und Vers 6. Wie auch an anderer Stelle gesagt hat, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tode erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, perfekt war, vollkommen war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Schauen Sie, er wurde vollendet, nachdem er gehorsam gelernt hat aufgrund seiner Leiden. Nun, wie ist das zu verstehen? Wie kann man das verstehen? Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wie ist das zu begreifen? Bevor ich darauf eingehe, noch eine weitere Stelle in Hebräer Kapitel 7 und in Vers 28. Hebräer Kapitel 7 und Vers 28. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Dies Wort aber des Eides, der nach dem Gesetz gesagt ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. In allen diesen Fällen wird das gleiche Wort benutzt, vollkommen, vollendet, zu einem Endziel gelangen. Es ist immer das gleiche Wort im Griechischen. Aber die Frage ist dann, ja, war Christus dann unvollkommen? War er in irgendeiner Weise jemand, der nicht gehorcht hat? Wir hatten ja gerade gelesen, er lernte gehorsam an dem, was er litt. Also gab es eine Zeit, wo er ungehorsam war? Gab es eine Zeit, wo er unvollkommen war? Keineswegs. Aber wir müssen eines begreifen. Ich möchte jetzt ein wenig aus unserer kostenlosen Broschüre vorlesen, Menschliches Leid. Weshalb und wie lange noch? Und da sagen wir Folgendes. Bevor Christus als Mensch geboren wurde, da hatte er seit Ewigkeit als ein verherrlichtes Gottwesen mit dem Vater zusammen gelebt. Doch als er seine göttlichen Eigenschaften ablegte, um ein Mensch zu werden, da erfuhr er zum ersten Mal, was es bedeutete, mit der menschlichen Natur in der Gleichgestalt des Sündenfleisches zu leben. Er musste im Fleisch lernen, die Sünde zu überwinden und Gott gehorsam zu bleiben. Erfolgreich gegen die Versuchungen des Fleisches anzukämpfen und im Leid ohne Sünde zu leben bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Während er in diesem sündigen Fleisch lebte, lernte er Gehorsam, indem er die Sünde in seinem Fleisch verdammte. Trotz des schrecklichen Leids lernte er Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, indem er seinen eigenen Willen dem Willen seines Vaters unterordnete. Er akzeptierte in seinem Leben den Willen seines Vaters nicht nur, sondern er begrüßte ihn sogar. Christus sündigte niemals, und er war dem Gesetz Gottes stets gehorsam. Als Mensch jedoch musste er aus eigener Erfahrung erkennen, wie schwer es sein kann, stets gehorsam zu sein und dass der Sünde nur mit der uns innewohnenden Kraft des Heiligen Geistes erfolgreich widerstanden werden kann. Christus betonte viele Male, dass er nichts von sich aus tun könne. Dass sein Vater, der durch den Heiligen Geist in ihm wohnte, seine Werke verrichtete. Und dass er nicht seinen eigenen Willen suchte, sondern nur den Willen seines Vaters. Auch wenn Christus niemals sündigte, so musste er als menschliches Wesen dennoch gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes lernen, und zwar an dem, was er litt. Nun, die NASB Study Bible, die gibt uns folgende Erläuterung zu diesem Vers in Hebräer 5 und Vers 8. Gleichwohl er der ewige Sohn Gottes war, war es für ihn als leibhaftigen Sohn dennoch notwendig, Gehorsam zu erlernen. Nicht, dass er jemals ungehorsam gewesen wäre, aber er war zum Gehorsam in einem Ausmaß gerufen, das er nie zuvor erfahren hatte. Die Versuchungen, denen er ausgesetzt war, waren real und der Sieg schwierig. Doch wo Adam versagte, widerstand Jesus und siegte. Der Broadman Bible Commentary schreibt Folgendes. Dieser Status als Sohn Gottes machte ihn nicht immun gegen die Notwendigkeit des Lernens, wie auch jeder Mensch lernen muss. Die am tiefsten greifenden Lektionen des Lebens lernt man unter Schmerzen. Der Lernprozess von Jesus bildet da keine Ausnahme. Perfekt geschaffen zu sein bedeutet, dass er zu jedem Zeitpunkt vollkommen war. Es beinhaltet aber auch, dass seine moralische Vollkommenheit letztlich von seiner Reaktion auf jede ihn konfrontierende Herausforderung abhing. Dies traf besonders zu, als er sich dieser Herausforderung gegenüber sah, als die sich intensivierte, als sich sein Kreuz näherte und zur bitteren Realität wurde. Also je mehr er seinem Tode entgegenging, und er wusste dies ja, umso mehr war natürlich die Versuchung da, umso mehr musste er gehorsam lernen im Hinblick auf das, was er erlitt und erleiden würde. The New Bible Commentary Revised schreibt Folgendes. Auch das Erlebnis einer solchen Disziplin und durch dieses Erlebnis lernte er, der er doch Gottes Sohn war, die volle Bedeutung und den Preis des menschlichen Gehorsams kennen und er war dadurch in seinem menschlichen Charakter sowie in seiner Tauglichkeit für die Menschheit eine ewig währende Erlösung darzustellen, vollkommen geworden. Die Menschheit kann nur dann den vollen Nutzen aus seinem erlösenden Wirken ziehen, wenn sie im gleichen Geiste getauft wird und sie den aktiven Gehorsam gegenüber Christus um jeden Preis zur fortwährenden Praxis macht. Nun, diese Aussagen, diese Kommentare sind manchmal ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich denke schon, dass Sie erkennen, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Die Nelson Study Bible erläutert die Tatsache, dass Jesus gehorsam lernte, folgendermaßen. Jesus erlebte alles, was ein Mensch auf dieser Erde nur erleben konnte. Er weiß, wie schwierig es ist, Gott völlig gehorsam zu sein, wie er auch um den Reiz der Versuchungen Bescheid weiß. Aber er blieb standhaft im Gehorsam und führte ein Leben ohne Sünde. Das hatten wir bereits gesehen, aber der Kommentar zitiert noch eine weitere Stelle hier, die ich hier aufschlagen möchte, 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 5. In 1. Johannes 3 und Vers 5 heißt es nämlich wie folgt. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde, zu keinem Zeitpunkt. Und dann fahren wir in der Broschüre fort, Folgendes zu sagen. Achten wir auf weitere Übertragungen von Hebräer 5,8. Moffat erklärt, bei allem Leid lernte er zu gehorchen. William Beck schreibt, durch das Erlittene fand er heraus, was es bedeutet, zu gehorchen. Und eine der deutlichsten Auslegungen, Interpretationen finden wir in einer Erklärung der Living Bible. Da heißt es, und obwohl Jesus Gottes Sohn war, musste er doch aus eigener Erfahrung lernen, was es heißt zu gehorchen, auch wenn Gehorsam gleichbedeutend mit Leid war. Erst als er sich in solchen Situationen als vollkommen oder perfekt erwies, wurde Jesus zum Träger und Spender der ewigen Erlösung, des ewigen Heils für alle jene, die ihm gehorchen. Soweit unsere Auszüge aus unserer Broschüre. Es geht darum, vollkommen zu werden. Wie Christus in diesem Sinne lernte, im Leid lernte, gehorsam zu sein, wie man im Leid gehorsam sein kann, so müssen auch wir durch Leiden vollendet werden. Denn wir sollen ja vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und so schauen wir uns nun einmal einige Stellen aus der Bibel an, um zu sehen, wie dieses Ziel, diese Bestimmung vollendet, vollkommen zu werden, erreicht werden kann. In Epheser Kapitel 4, da lesen wir zunächst einmal in Vers 13. Epheser Kapitel 4 und Vers 13. Schauen Sie, es geht mir heute gar nicht um Sünde. Es geht mir darum, dass wir durch Leiden vollkommen werden, unabhängig von Sünde. Epheser 4 und Vers 13. Wir sollen alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Zum vollendeten Menschen, zum vollkommenen Menschen. Das gleiche Wort wird wieder hier gebraucht im Griechischen. Es ist auch das gleiche Wort, was man in Matthäus Kapitel 5 und Vers 48 findet, wo er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Mit anderen Worten, es geht um Vollendung. Es geht um Vollkommenheit. Man hat seinen Lauf vollendet. In Philipper Kapitel 3, angefangen in Vers 12. Philipper Kapitel 3 und Vers 12. Da sagt Paulus Folgendes. Denn die Frage ist, die man immer sich stellt, kann man in diesem Leben Vollkommenheit erlangen, Perfektion? Und vielfach ist die Antwort, die die meisten geben würden, nein. Aber wie wir sehen werden, ist die Antwort ja und nein. In Philipper Kapitel 3, angefangen Vers 12. Da sagt Paulus nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, eines aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und jetzt Vers 15. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was ihr schon erreicht habt, darin lasst uns auch leben. Vollkommen, in beiden Fällen das gleiche Wort wiederum. Was immer und immer wieder gebraucht wird, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann sagt Paulus, in dem Bereich, in dem ihr bereits vollkommen seid, in dem ihr bereits die Perfektion, die Vollendung erlangt habt, in dem Bereich bleibt dabei, gebt das nicht wieder auf, lasst das nicht wieder von euch weggenommen werden. Bleibt bei dem, was ihr erreicht habt, in diesen gewissen Bereichen und arbeitet an dem, wo es noch einer Vollendung bedarf. Also wie ich sagte, in gewisser Weise, in gewissen Bereichen kann man bereits Vollendung erlangt haben, in anderen Bereichen noch nicht. Deswegen muss man weiterhin auf diesem Weg gehen und wir werden auch sehen, wie da Leiden eine Rolle spielt. In Kolosser Kapitel 1 und in Vers 28. Kolosser 1 und Vers 28. Den verkündigen wir, mit anderen Worten Jesus Christus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Auch hier wiederum. Die Predigerschaft hilft dabei, dass man mehr und mehr zur Vollendung, zur Vollkommenheit gelangt. Und er spricht von diesem Leben. Und das gleiche Wort hier wird wiederum gebraucht. In Kolosser Kapitel 4 und Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Dieser Epaphras, das war ein Prediger Gottes. Er war auch ein Mitgefangener des Paulus. Das können Sie nachher in Philemon im ersten Kapitel, es gibt ja nur ein Kapitel, in Vers 23 nachlesen. Aber auch hier wiederum das Wort vollkommen. Es geht um Perfektion. Es geht um Vollendung. Das gleiche griechische Wort, was immer und immer wieder gebraucht wird. Er bittet darum, dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Nun, das Wort erfüllt ist auch ein sehr interessantes Wort. Es geht hier darum, etwas anzufüllen, in vollstem Maße aufzufüllen. Das gleiche Wort wird in Matthäus gebraucht, in Matthäus Kapitel 5 und Vers 17, wo Christus sagt, ich kam, um das Gesetz zu erfüllen. Er füllte es mit der geistlichen Sichtweise an. Er erklärte den Sinngehalt des Gesetzes. Er gab das komplette, totale, völlige Verständnis, was es mit dem Gesetz auf sich hatte. Er kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen, anzufüllen, total aufzufüllen mit dem geistlichen Gehalt. Das Verständnis total zu geben. Und das Gleiche wird hier gesagt. Wir sollen erfüllt werden mit dem wahren Verständnis, warum wir leiden müssen, um das Heil erlangen zu können. Alles dies gehört zusammen. Also sagt er nicht, der Epaphras, der bittet euch, dass ihr erfüllt werdet im Sinne, dass ihr aufhört, weiterzumachen. Ganz das Gegenteil wird hier gesagt. In 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 6 bis 7. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 6. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, den Vollendeten, den Perfekten. Das gleiche Wort wird wieder gebraucht im Griechischen. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt sprechen wir, auch nicht der Weisheit der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit, zu unserer Herrlichkeit. Schauen Sie, wir haben diese Weisheit, wir können diese Weisheit, dieses Verständnis haben. Wir können vollkommen werden, mehr und mehr vollkommen werden. Natürlich ist dies ein Prozess, das ist klar. Aber in den Bereichen, wo wir bereits Vollendung, vollkommen erlangt haben, sagt Paulus, da bleibt dabei, gebt nicht auf, schmeißt das nicht weg und arbeitet weiter an eurer Vollkommenheit in den Bereichen, wo es eben noch einer Vollkommenheit bedarf. Und was ist das letztendliche Ziel? Worum geht es? Warum sollen wir vollkommen werden, vollendet werden? Hebräer Kapitel 11. Hier sehen wir das Endprodukt, sagen wir einmal. Das Endziel von allem. Hebräer Kapitel 11, angefangen Vers 39. Es geht hier um diejenigen, die vor uns gewesen sind, die Giganten der Bibel, die den Glauben bewahrt haben, die gestorben sind im Glauben, die gestorben sind in Christus. Und gleichwohl sagt Paulus hier Folgendes. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt. Es geht um die Verheißung des ewigen Lebens. Es geht um die Verheißung, im Reich Gottes zu sein, als unsterbliche Geistwesen, als unsterbliche Gottwesen. Niemand hat diese Verheißung erlangt. Der Einzige, der sie erlangt hat, ist Jesus Christus, der auferweckt wurde zu unsterblichem Geistwesen. Kein Mensch hat diese Verheißung bislang erlangt. Alle, die gestorben sind, liegen in ihren Gräbern, warten auf die Auferstehung von den Toten, wenn sie in Christus gestorben sind, warten sie auf die Auferstehung von den Toten zu ewigem Leben, wenn Jesus Christus zurückkommt, nicht zuvor. Und so sagt Paulus hier, diese alle haben die Verheißung nicht erlangt. Vers 40, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns, die wir noch leben, vollendet werden. Das gleiche Wort wiederum, vollkommen werden. Die Vollkommenheit, die hier angesprochen wird, bezieht sich natürlich auf den Zeitpunkt, wenn sie im Reich Gottes sein werden. Aber alles dies ist das endgültige Ziel alles dessen, worum es heute geht. In Hebräer Kapitel 12 und Vers 23, da wird allerdings noch etwas mehr gesagt. Denn wann wird diese Vollendung, diese Vollkommenheit erreicht? Erst im Zeitpunkt der Auferstehung zu ewigem Leben oder vielleicht zuvor? Hebräer Kapitel 12 und Vers 23, da sagt Paulus Folgendes. Jedes Mal, wenn wir uns versammeln, zum Beispiel auch am Sabbat, Gott anbeten, eine heilige Versammlung haben, dann wird es so hier dargestellt, als ob wir in diesem Falle jetzt Kontakt haben mit Gott im Himmel. Natürlich haben wir den, aber es geht um eine Versammlung, die auch vom Himmel aus beobachtet wird. Und so lesen wir. Und wir sind gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, besser der Erstgezeugten. Geboren sind sie noch nicht. Geboren werden sie sein, wenn sie auferweckt werden, wenn sie in das Reich Gottes eingehen. Aber wir sind gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Sie sind im Himmel aufgeschrieben, im Buch des Lebens. Sie wird das ewige Leben erlangen, wenn Christus zurückkommt. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Der vollendeten Gerechten. Und dann natürlich auch zu der Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus. Was wird hier gesagt? Wiederum, die gleichen Worte werden benutzt. Die vollendeten Gerechten. Aber sie sind gekommen zu Und wir kommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Es heißt jetzt nicht, dass die Gerechten im Himmel irgendwo weiterleben. Aber wenn ein Mensch stirbt, dann geht der Geist des Menschen zurück zu Gott. Viele Stellen zeigen uns dies. Jeder Mensch hat einen Geist im Menschen. Aber wenn ein Mensch bekehrt wird, wenn ein Mensch den Heiligen Geist erhält, dann ist es der Geist des Menschen und der Heilige Geist Gottes, die beide zusammen dann kombiniert, vereint, zu Gott zurückkehren, wenn der Mensch stirbt. Und sie werden im Himmel aufbewahrt, wie auch ihre Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Und wenn dann die Auferstehung erfolgt, in diesem Fall jetzt die Auferstehung zum ewigen Leben, wenn Christus zurückkommt, dann wird Gott diesen Geist im Menschen nehmen, der alles aufgeschrieben, aufbewahrt hat sozusagen, die Persönlichkeit, die Gedanken, das Wesen des Menschen. Und er wird diesen Geist in einen neu geschaffenen, in diesem Fall jetzt geistigen Körper versetzen. Und dieser Mensch, der dann auferweckt wird, wird dann genauso sein, wie er gewesen ist, als er gestorben ist. Nur wird er natürlich ein Geistwesen sein, vollendet sein. Aber der Geist des Menschen ist bereits schon vollendet jetzt. Im Augenblick, als der Mensch starb, ist der Geist des Menschen bereits vollendet. Und das ist wichtig zu begreifen. Sodass dann, wenn der Mensch auferweckt wird zu ewigem Leben, er zu einem vollendeten Geistwesen auferweckt werden kann. Das Gleiche wird von Christus zum Ausdruck gebracht in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 und schauen wir uns Vers 32 an. Er sprach zu ihnen, er spricht hier jetzt von Herodes, geht hin und sagt diesem Fuchs, das war so ein ziemlich ungerechter Bursche, und Christus hat sich nicht gescheut, ihn einen Fuchs zu nennen. Der war nämlich ein Heuchler, der war jemand, der alles so mit Intrigen herausgemacht hat. Sag diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus, ich mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet. Nun, einige sagen, er bezieht sich hier auf die Auferstehung. Nein, er bezieht sich auf seinen Tod. Am dritten Tage würde er sterben. Er würde dann vollendet sein, im Zeitpunkt seines Todes. Und als er starb, da hat er ausgerufen, Es ist geschehen, es ist vollbracht. Alles das, was er als Mensch tun musste, als er hier auf Erden lebte, hatte er vollendet, hatte er vollbracht. Es gab nichts mehr, was er als Mensch dann weiter tun könnte. Er wurde vollendet. Er wurde vollkommen, total vollkommen. Ich meine, er war immer schon vollkommen, aber wie ich sagte, er muss natürlich an dem, was er litt, gehorsam lernen und so weiter. Und er wurde durch Leiden vollendet. Alles das geschah, als er starb. Alles das war dann bereits geschehen. Er war vollendet im Zeitpunkt seines Todes. Das ist das, was Gott uns sagt. Und das ist das, was Gott uns sagt, die wir Christi Beispiel nachfolgen. Auch wir müssen in Gottes Augen vollendet sein, wenn wir sterben. Lyon's Expository Dictionary of the New Testament Words definiert dieses Wort vollenden, vollkommen, in der Weise, dass er sagt, zu Ende bringen durch Perfektion oder eben totale Vollendung. Zu Ende bringen. Damit ist dann alles gesagt und alles geschehen. Zu Ende bringen durch Perfektion oder Vollkommenheit, wäre die deutsche Übersetzung dessen, was er hier im Englischen sagt. Und mit dieser Einführung, möchte ich einmal sagen, möchte ich jetzt den Zusammenhang klarstellen zwischen vollkommen werden, Vollendung erlangen, komplett, total, perfekt werden und Leid. Was ist der Zusammenhang? In 1. Petrus Kapitel 5, da lesen wir die Verse 8 und 9. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Dass dieselben Leiden über eure Geschwister in aller Welt kommen, wie es hier übersetzt ist. Aber das ist nicht so sonderlich richtig übersetzt. Besser wäre es, wie einige Übersetzungen es haben, diese Leiden werden von ihnen erlebt. Aber auch hier das Wort erlebt im Griechischen besagt viel mehr als nur ein Erleben. Es besagt ein völliges, ein totales, ein komplettes, ein perfektes Erleben. Das gleiche Wort wird gebraucht, aber noch mit einer Vorsilbe, die noch weitere Perfektion zeigt. Komplett, total werden diese Leiden erlebt. Mit anderen Worten, sie müssen in totaler Weise, wenn es notwendig ist, erlebt werden. Und Gott weiß genau, was wir benötigen, um die Perfektion zu erlangen. Schauen Sie, Leiden müssen komplett sein. Das ist etwas, was wir uns vielleicht manchmal nicht so vorstellen, aber Leiden müssen komplett sein, total sein, wenn sie Vollendung, wenn sie Vollkommenheit erzeugen sollen. Im 2. Korinther Kapitel 7 wird dieser Prozess klar beschrieben. 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes oder der Gottesfurcht. Die Heiligung vollenden. Wiederum, es geht hier um einen Prozess. Das gleiche wird in Philipper Kapitel 1 und Vers 6 ausgesagt. Philipper Kapitel 1 und in Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, oder besser übersetzt, ich bin davon total überzeugt, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Der wird es auch vollenden. Schauen Sie, in diesen beiden Stellen, in 2. Korinther 7, Vers 1 und in Philipper 1 und Vers 6, wird das gleiche Wort gebraucht, was wir auch eben in 1. Petrus 5 gelesen haben. Es geht um ein totales, komplettes Vollenden. Wenn es heißt, die Heiligung soll vollendet werden oder Gottes Werk wird vollendet werden, dann bedeutet das total, völlig, komplett, bis Perfektion, Alles wird dann erzielt worden sein. Leiden in unserem Leben bedeutet, dass wir total und völlig und in perfekter Weise zu dem Heil gelangen können. Gott ist dabei, uns vollkommen zu machen. Und er benutzt dazu Leiden. Er muss dazu Leiden benutzen, damit wir in das Reich Gottes eingehen können. Noch einmal gesagt, Leiden helfen uns, perfekt zu werden, vollkommen zu werden, unsere Perfektion zu erreichen. In Römer Kapitel 8, ich weiß, es hört sich manchmal ein bisschen schwierig an, wenn man durch Leiden geht und man sieht dann immer Leiden als etwas sehr Negatives, aber wenn man es richtig versteht, ist es etwas Positives. Es ist etwas Notwendiges. Es ist erforderlich, sodass wir ins Reich Gottes eingehen können. Römer Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, oder weitaus besser übersetzt, wie es auch die Menge Bibel sagt, oder die Elberfelder Bibel sagt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist. Es geht nämlich um den Geist Gottes und es geht um den Geist im Menschen. Also beide bezeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden. Achten Sie auf diese Formulierung. Wir leiden mit Christus. So wie Christus gelitten hat, so müssen auch wir leiden, weil wir ja seinen Fußstapfen, seinem Beispiel des Leidens folgen müssen. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn er ist zur Herrlichkeit erhoben worden und wir werden es ebenfalls tun. Aber zunächst einmal müssen wir mit ihm leiden. Das ist erforderlich, um die Herrlichkeit erlangen zu können. Wie auch Christus hat leiden müssen, um perfekt zu werden, wie wir gelesen haben. In Philipper Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Philipper Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck. Das Wort hier ist ein sehr gewaltig starkes Wort. Dreck ist an sich eine sehr verschönernde Übersetzung hier. Ich erachte es für, Sie können das Wort selbst einsetzen, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben, sondern die durch den Glauben an Christus, nein, es sollte heißen, durch den Glauben Christi. Die kommt durch den Glauben Christi, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tode sogar gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten, was immer es braucht, um zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Aber hier, es geht um die Gemeinschaft, die wir haben müssen mit Christus, die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn das nicht notwendig wäre, würde Christus nicht Paulus inspiriert haben, dies so zu schreiben und so zu sagen. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir Vers 10. Hebräer Kapitel 12 und Vers 10. Es geht hier um unsere Eltern, unsere Väter, unsere Mütter, die uns als Kinder gezüchtigt haben. Und es heißt hier, denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Die haben das Beste gewollt, geht man davon aus, im Großen und Ganzen, aber haben vielleicht nicht immer das Beste getan, haben nicht immer so recht gewusst, wie sie es machen sollten. Aber er sagt hier, diese aber, Gott, tut es zu unserem Besten, also wir werden jetzt gezüchtigt, wir müssen Leid tragen, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Auch hier wiederum, das Endprodukt, das Endziel ist Perfektion, ist, dass wir die Heiligkeit, das Heil, die Seligkeit im Reich Gottes erlangen können. Und wiederum wird hier auch deutlich gemacht, Leiden ist dazu notwendig. 2. Korinther, Kapitel 4. 2. Korinther, Kapitel 4 und lesen wir Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, unser Leiden, unsere Anfechtungen, unsere Probleme, unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allermaßen gewichtige Herrlichkeit. Schauen Sie, wie das hier formuliert wird. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt: Die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maße eine ewige Fülle der Herrlichkeit in uns. Es wird hier etwas abgewogen. Schauen Sie, auf der einen Seite ist es eine Leichtigkeit im Vergleich. Und die ist vorübergehend. Die ist nur zeitweilig. Die Leichtigkeit unserer Bedrängnis, die Leichtigkeit unseres Leidens. Aber die bewirkt etwas, die schafft etwas, die erzeugt etwas. Was erzeugt sie? In überreichem Maße eine ewige, also nicht nur zeitweilige, sondern ewige Fülle, nicht Leichtigkeit, sondern Fülle der Herrlichkeit in uns. Darum geht es hier, dieser schöne Vergleich, der hier zum Ausdruck gebracht wird. Wie ich sagte, die revidierte Lutherbibel 2017, eine gewichtige, über allermaßen gewichtige Herrlichkeit, das Gewicht wird ausgesprochen. Die Leichtigkeit auf der einen Seite, das Gewicht, das über allermaßen erzeugte Gewicht der Herrlichkeit. Aber der Punkt ist der, Leiden erzeugen das, Leiden bewirken das. Ohne die Leiden würde es nicht zu diesem Schlusspunkt kommen. Das ist das, was wir begreifen müssen. Jakobus Kapitel 1 und Vers 12. Jakobus Kapitel 1 und Vers 12. Selig ist, wer die Anfechtung erduldet, die Anfechtung, die Bedrängnis, das Leid. Denn nachdem er bewährt ist, er hat an dem, was er leidet, gehorsam gelernt. Er wird durch Leiden vollendet. Wenn er bewährt ist, dann wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Auch hier wiederum, das Leid ist notwendig, um die Krone des ewigen Lebens erlangen zu können, um ins Reich Gottes eingehen zu können. In 1. Petrus Kapitel 5, eine weitere Stelle, die das alles klar und deutlich zum Ausdruck bringt. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, darum geht es. Wir sind berufen worden, um Gottes ewige Herrlichkeit zu erlangen. Nicht eine von Gott abgeschiedene Herrlichkeit, es ist die Herrlichkeit Gottes, die uns gegeben werden soll, weil nämlich Gott eine Familie ist, der aus dem Vater und dem Sohn besteht, die sich durch den Menschen vermehren wollen. Sie sollen ein Mitglied in der Gottfamilie werden. Ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus, Sohn oder Tochter von Gott im Vater. Er will uns seine Herrlichkeit geben. Lesen wir das noch einmal. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, denn wir können nicht zu Gott dem Vater kommen, es sei denn, Christus ist derjenige, an den wir glauben. Und man kann auch nicht zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht uns. Also, er hat uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen in Christus. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Und ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Denn Gott kann das tun. Gott ist mächtig genug, dies zu tun. Wo es heißt, er wird uns aufrichten. Wiederum die Bedeutung hier ist, völlig aufrichten, total aufrichten. Ein anderes Wort wird zwar hier benutzt im Griechischen, aber die Bedeutung ist eben die, völlig oder völlig, vollwertig, total, in perfekter Weise aufrichten. Sie können sich nachher Prediger anschauen, Kapitel 7 und Vers 3. Was wird in Prediger 7 und Vers 3 gesagt? Durch Trauern wird das Herz gebessert. Wir sollen ein besseres Herz bekommen, was vielfach eben nur durch Trauern, durch Leiden geschehen kann. In 2. Korinther, Kapitel 12, da erklärt Paulus, was er erkennen musste und warum Leiden für ihn notwendig war und warum Leiden für uns notwendig ist. 2. Korinther, Kapitel 12, angefangen Vers 7. Wie ich eben schon sagte zu Anfang dieser Predigt, meine, wir gehen durch viel Leid heute und man fragt sich vielleicht, ja warum? Warum lässt das Gott zu? Warum greift Gott nicht ein? Warum verhindert Gott denn überhaupt, dass wir leiden müssen? Nun, hier haben wir die Antworten. 2. Korinther, Kapitel 12 und Vers 7. Paulus hatte überwältigende Offenbarungen erhalten, Visionen erhalten. Er wurde sogar im Geist in den dritten Himmel versetzt, hatte da unaussprechliche Dinge gehört, Dinge, die er nicht aussprechen durfte. Und er sagte hier in Vers 7, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Also hat hier Probleme erhalten. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht. Wir gehen davon aus, dass er eine Krankheit hatte, dass er dreimal Gott gebeten hat, durch Einsalbung diese Krankheit von ihm zu nehmen, dass er von mir weiche, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich, wiederum das gleiche Wort, vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, im Leid, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Auch hier wiederum schauen wir uns genau an, was Paulus sagt. Gottes Kraft vollendet sich in Schwachheit. Ein Prozess wird wiederum dargestellt. Wir sind schwach, aber Gottes Kraft vollendet uns, die wir schwach sind, bringt uns zur Perfektion, bringt uns zur Vollendung. In 1. Petrus Kapitel 1 lesen wir die Verse 6 bis 9. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, in Krankheiten, in Schwachheiten, in Leiden, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird. Schauen Sie, unser Glaube wird wie durch Feuer geläutert. In diesem Fall ist das Feuer da, um uns zu reinigen, um die Schlacken wegzubrennen, sodass wir einen perfekten Glauben erlangen können. Das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen, Vers 8, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens, der durch Feuer geläutert wird, erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Schauen Sie, Glaube wird durch Feuer geläutert, damit wir das Heil, die Seligkeit erlangen können. Auch das wiederum zeigt den Prozess, zeigt aber auch die Notwendigkeit, dass wir leiden müssen, Leid tragen müssen, um das Heil erlangen zu können. In Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, wenn ihr mancherlei Leiden erduldet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, mit anderen Worten, der durchs Feuer geläutert wurde und wird, der wirkt Geduld. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Auch hier wiederum, Geduld soll letztendlich uns zur Vollkommenheit bringen. Die Geduld, Konsequenz des geläuterten Glaubens. Man weiß, Gott wird eingreifen, Gott wird uns helfen, Gott wird zu seiner Zeit das Richtige tun für uns. Und das ist also auch Geduld. Und das gibt dann letztendlich Ansporn, weiterzumachen und damit wir die Vollkommenheit erlangen. Aber es ist noch etwas mehr, was zu sagen ist über die Notwendigkeit des Leidens. Und wir finden das in Kolosser Kapitel 1, in Vers 24. Kolosser 1 und Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch, leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Das ist eigentlich schon eine eigene Predigt für sich selbst. Aber zunächst einmal müssen wir feststellen, dass Paulus sagt, ich erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Nicht, dass jetzt Christus nicht genug gelitten hätte und dass Paulus jetzt sagt, ich muss jetzt noch weiter leiden, damit Christus letztendlich dann verkommenes Leiden zugerechnet bekommt. Natürlich nicht. Es geht darum, wir sollen ja die Gemeinschaft des Leidens mit Christus haben. Paulus sagt hier, ich habe noch nicht genug gelitten. Ich habe das, was, wenn ich das jetzt mit Christus vergleiche, noch nicht gelitten, was er erlitten hat. Aber er sagt auch, ich tue es für euch, für den Leib. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Nun, in 2. Korinther Kapitel 1 wird darauf näher eingegangen. 2. Korinther 1, angefangen in Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, in unserem Leid, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Was für ein wunderbares Konzept. Paulus sagte, wir leiden, wir werden von Gott getröstet, wir können euch trösten, die ihr leidet, was wir erleiden. Und wir alle leiden dann gemeinsam mit Christus in diesem Sinne. Wir haben dann Teil an der Gemeinschaft des Leidens Jesu Christi. In unserer kostenlosen Broschüre über menschliches Leid sagen wir Folgendes hierzu. Christus hat gelitten, um ein barmherziger und gnädiger Hohepriester für uns zu werden. Wenn uns selbst Leid widerfährt, können wir das Leid anderer, ihr Elend und ihre Schmerzen besser nachvollziehen. In unserem Leiden können wir das Eingreifen Gottes und sein Mitleid und seinen Trost erfahren. Diesen Trost, den wir von Gott empfangen, müssen wir in gleichem Maße an andere weitergeben, die ebenso leiden. Leid erschafft in uns Einfühlungsvermögen und Mitleid gegenüber anderen. Wenn wir beispielsweise an einer Krankheit leiden, können wir das Kranksein anderer besser nachempfinden. Schauen Sie, einige leiden an Corona. Corona hat sie ereilt. Und ich selbst habe an Corona gelitten, vor fast einem Jahr jetzt. Ich weiß, wie es ist. Es war eine schwere Zeit. Und so kann ich nachempfinden, so kann ich mich einfühlen in das, was die jetzt erleben, die daran erkrankt sind. Und ich kann für sie beten und ich kann dieses Mitleid haben, was ich vielleicht sonst in diesem Maße nicht gehabt haben könnte, weil ich selbst nicht erlebt habe. Und einige meinen nach wie vor, ja, das ist gar nicht real. Das ist sehr real. Das ist sehr real. Ich kann es Ihnen versichern. Aber ich kann dem nachempfinden und kann dieses Mitleid haben. Wir fahren fort zu sagen, wir wissen uns sensibler, oder wir wissen uns sensibler am Kummer jener zu beteiligen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Wenn wir eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, und viele unter uns haben diese Erfahrung gemacht, dass wir geliebte Menschen verloren haben. Und wenn wir jetzt hören, andere verlieren geliebte Menschen, dann wissen wir, was das für ein Empfinden ist. Dann können wir das nachfühlen. Dann können wir Trost, dann können wir Mitleid denen gegenüber artikulieren und zeigen. Gott möchte Menschen mit einem weichen Herz sehen. Unser Herz darf nicht hart werden. Vielmehr sollten wir Gott gestatten, unsere Herzen aus Stein, leider sind es oft Herzen aus Stein, mit Herzen aus Fleisch zu ersetzen. Jesus weinte, als er all das Leid und Elend um sich herum sah. Tun wir das manchmal auch? Oder sagen wir, ja, die haben es ja nicht besser verdient. Oder sind wir tief bekümmert darüber, wie die Menschen heute leiden. Nicht nur in der Kirche, sondern ganz allgemein, wie sie heute leiden, weil sie keinen Hirten haben, weil sie nichts verstehen, weil sie nicht begreifen, warum alles das geschieht. Wir sagen, er verspürte Mitleid mit den Leuten, die nicht wussten, wo sie Rat und Hilfe suchen sollten. Kranke Menschen heilte er, weil er sie bemitleidete und weil er um sie trauerte. Und er klagte und weinte für die Menschen. Als Jünger Christi müssen wir das gleiche Einfühlungsvermögen entwickeln, das er besaß. Und unser Leid wird uns dabei helfen, soweit die Auszüge aus unserer Broschüre. Und Christus musste ja auch begreifen und lernen, hat das auch ganz klar verstanden, dass er von Gott dem Vater total abhängig war. Er sagte immer und immer wieder, von mir aus alleine kann ich gar nichts tun. Und das müssen auch wir begreifen. Wenn wir schwach sind, dann sind wir stark, weil die Kraft und die Stärke Gottes in und mit uns wirkt. Und das wird uns natürlich dann helfen, mehr und mehr vollkommen, vollendet, perfekt, komplett zu werden. Und das wird eben zu einem großen Maße durch Prüfungen, durch Versuchungen, durch Leiden, durch Krankheit, durch Probleme bewirkt. Noch einmal ein Auszug aus unserer Broschüre über menschliches Leid. Da sagen wir, Leid motiviert uns, Gott und seine Hilfe im Gebet zu suchen. Dies beinhaltet auch Leid durch Krankheit. Wir lesen ja im Jakobusbrief, dass wenn wir krank sind, dann sollen wir beten, um Gottes Hilfe bitten. Probleme und das Leid in unserem Leben lassen uns wahrnehmen, wie sehr wir von Gott abhängig sind, wie das auch Paulus beschrieben hat. Durch das uns widerfahrene Leid und Gottes Eingreifen und Hilfe können wir begreifen, dass Gott um unsere Versuchungen, unsere Probleme weiß und er ist da, uns zu helfen. Wir werden erfahren, dass Gott immer einen Ausweg aus Prüfungen und Leid schaffen wird, wenn er es für angemessen hält. Wir lesen das auch im 1. Korintherbrief, dass Gott einen Ausweg, den Ausgang uns zeigen wird, sodass wir das Leid, sodass wir die Probleme, die Versuchung, die Prüfung ertragen können. Gott weiß um uns. Er weiß genau, was in unserem Leben vor sich geht. Das geschieht nicht wegen Zeit und Zufall und so ganz zufällig, weil wir an einem falschen Ort, zu einer falschen Zeit gewesen sind. Nein, Gott weiß um uns. Er weiß, was wir benötigen. Er weiß, wie viel Leid er zulassen kann und muss in unserem Leben, damit wir zur Herrlichkeit gelangen können. Er wird uns nicht über Gebühr prüfen, aber er weiß auch, wie viel wir ganz individuell ertragen können und müssen. Und unsere Leiden, unsere Probleme mögen eine andere Kategorie haben und in einer anderen Kategorie sein, wie zum Beispiel das Leid ihres Nachbarn, weil Gott individuell auf sie blickt und sieht, wo sie eben, in welchem Bereich sie eben weiter noch vervollkommnet werden müssen. Die Bibel verspricht uns, sagen wir noch, dass Gott den Gerechten aus all seinen Bedrängnissen und aus all seiner Not hilft, zu seiner Zeit, wenn immer Gott das als den richtigen Zeitpunkt ansieht. Diese Kenntnis und eine solche Überzeugung kann nur durch Erfahrung kommen. Wenn Sie das niemals erfahren haben, erlebt haben, wovon wir heute sprechen, dann werden Sie auch nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Es muss eine Erfahrung in unserem Leben stattgefunden haben, damit wir den Sinn des Leidens erkennen können. Nun, ich habe an der Stelle eben nicht erwähnt in diesem Auszug aus unserer Broschüre. Und die möchte ich jetzt aber mit Ihnen lesen, und zwar in Jesaja Kapitel 43. Eine für mich, eine der schönsten und ermutigendsten Stellen, die man in der Bibel finden kann. Jesaja 43, angefangen Vers 1. Und da heißt es hier, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, und das heißt hier Jakob, ich habe das von vorher schon mal gesagt, nehmen Sie Ihren Namen. Und tun Sie den jetzt da rein. Und lesen Sie das jetzt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, was immer Ihr Name ist. Er hat Sie geschaffen. Und dich gemacht hat. Das heißt hier Israel, auch hier wiederum Ihr Name. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat uns berufen, um Teil seiner Familie zu werden. Vers 2. Wenn du durch Wasser gehst, dann will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Und dann Vers 7. Alle, das bezieht sich jetzt auf alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir sind alle zur Ehre Gottes geschaffen worden, zubereitet worden, gemacht worden, nach seinem Namen benannt. Unsere Kirche ist die Kirche des ewigen Gottes. Wir sind Christen, Söhne, Töchter von Gott dem Vater. Gott gibt uns diese Verheißung, dieses Versprechen, das wir niemals in keinster Weise vergessen dürfen, wenn wir durch Leiden gehen. Wir müssen begreifen, was Leiden erzeugt. Wir müssen aber auch begreifen, dass Gott immer da sein wird, immer bei uns sein wird und uns helfen wird und zusehen wird, dass wir nicht über Gebühr ins Leid verfallen. In Römer Kapitel 8 lesen wir Vers 18. Römer Kapitel 8 und Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Schauen Sie auch hier wiederum der Vergleich. Diese Leiden, die zurzeit zeitweilig sind, die Leichtigkeit unserer Leiden, die fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, dieser überschwänglichen, über alle Maßen starken Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Leid? Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, und die auch in uns sein muss und die in uns ist, wenn wir den Heiligen Geist Gottes erlangt haben. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und wenn wir durch Leid gehen, müssen wir verstehen, dass Gott da ist und uns beobachtet, um uns zur Vollendung zu bringen. Wir werden durch Leiden zur Vollendung und zur Vollkommenheit geführt. Vergessen wir dies niemals. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.